Um mit dem ersten Teil Ihrer Frage zu beginnen, wir sind ja momentan in der Ferienzeit, wo Schulnoten vergeben werden und vergeben wurden. Und wenn wir den Argen eine Schulnote, eine Gesamtnote geben müssten, dann wären wir bei einer knappen 3 minus im Gesamtergebnis, bedauerlicherweise. Wir haben in unseren Beratungsstellen in ganz Bayern Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen gebeten, einen relativ umfangreichen Fragebogen auszufüllen zu ihren Erfahrungen mit der ARGE. Und da kamen, wie gesagt, in der Gesamtheit recht erschreckende Ergebnisse zutage, was wir ausgesprochen bedauern natürlich.
Herr Wagner, Sie sagen, Sie haben in Ihren Beratungsstellen die entsprechenden Fragebögen ausgegeben. Das ist doch dann letztlich keine objektive Beurteilung mehr in dem Moment, wo Sie nur diejenigen fragen, die ohnehin Probleme haben und deswegen in Ihre Beratungen kommen.
Das ist richtig, dass wir natürlich in unseren Beratungsstellen Menschen haben, die Unterstützung brauchen. Und statistisch repräsentativ, das muss man vorneweg sagen, ist die Umfrage deswegen letztlich ohnehin nicht, weil da die Zahl der Befragten natürlich zu klein ist. Auf der anderen Seite ist uns natürlich insbesondere um die Menschen zu tun, die eben Hilfe im Umgang mit der ARGE benötigen. Und nun muss man sagen, dass diese Hilfe ja nicht nur dadurch notwendig ist, dass die Menschen von sich aus nicht in der Lage sind, etwa Bescheide zu verstehen, sondern sie kommen gerade aus dem Grund zu uns, weil diese Bescheide so kompliziert sind. Also andersrum wird ein Schuh daraus, dass die ARGE bzw. die Verfasser von Bescheiden, von Formularen, von Anschreiben möglicherweise nochmal darüber nachdenken sollten, ob sie diese Schreiben nicht in einer Art und Weise formulieren, damit sie jeder versteht.
Nun bin ich jemand, der eigentlich relativ hart gesotten ist im Umgang mit Behördensprache. Ich habe mir einen solchen Bescheid mal durchgelesen. Ich habe wirklich gar nichts begriffen.
Da kann ich Ihnen nur empfehlen, kommen Sie zu den Beratungsstellen der Diakonie.
Ich hatte nur den Eindruck, das geht nicht nur mir so, sondern möglicherweise auch den ARGE-Mitarbeitern selbst. Wenn man sich nämlich anschaut, die Zahl der fehlerhaften Bescheide, die ja nach wie vor extrem hoch ist, dann scheint ja dieses gesamte System schlicht so kompliziert zu sein, dass es von jeder Außenstelle und von jeder ARGE auf etwas unterschiedliche Weise interpretiert wird, um es mal vorsichtig zu sagen.
Sie sprechen damit einen ganz wichtigen Punkt an. Wir möchten mit dieser Umfrage auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als hielten wir die Mitarbeitenden in den ARGEN für inkompetent. Das ist ganz sicherlich nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, es gab ja auch Bereiche in der Umfrage, da waren die Betroffenen verhältnismäßig zufrieden. Wir haben eher den Verdacht, und das haben wir ja auch entsprechend gestern kommuniziert, dass tatsächlich das Gesetz und die entsprechenden Vorgaben und die Ausführungsverordnungen und in einer Art und Weise formuliert sind, dass auch der engagierteste Mitarbeiter in einer ARGE unterm Strich vor einem Rätsel steht und versucht, dieses Rätsel so gut er kann zu lösen.
Nun ist es so, dass schon früher es ja eine Reihe von Untersuchungen gegeben hat zu diesem Thema. Haben Sie den Eindruck, dass die ARGE aus der auch früher schon deutlichen und präzisen Kritik gelernt hat?
Teils, teils, muss man sagen, teils, teils. Also was von den Mitarbeitenden offensichtlich gelernt wurde, oder man muss es andersrum sagen, was unsere Befragten gesagt haben, ist, dass etwa die Erreichbarkeit am Telefon oder auch der Umgangston sich zumindest teilweise deutlich verbessert hat.
Nun gibt es einen Bereich, auf den ich ganz gerne immer wieder mal das Augenmerk lenke, weil ich für mich so den Eindruck habe, dass das völlig in der öffentlichen Debatte eigentlich fehlt. Und zwar geht es mir um Kinder, Jugendliche bzw. junge Erwachsene, die, weil sie nicht gearbeitet haben, Hartz IV nicht bekommen, die sozusagen gezwungen werden, weiterhin zu Hause zu leben, zum Teil in extremer Enge, zum Teil auch bei existierenden massiven Familienkonflikten, was dann auch zu verstärkten Aggressionen und zu verstärkter Gewaltbereitschaft führt. Warum wird das eigentlich in der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen?
Da ist sicherlich die Gesetzgebung mitverantwortlich durch die Bildung oder durch die Forderung sogenannter Bedarfsgemeinschaften. Wir registrieren das natürlich auch. Wir registrieren das in anderen Bereichen, im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. etwa im Bereich der Familie, Ehe und Lebensberatung, dass hier die Probleme auch aufgrund der Umstände, die Sie jetzt beschrieben haben, dass die zunehmen. Unser Eindruck ist, dass auch in diesem Bereich bedauerlicherweise Diskussionen in der Öffentlichkeit primär unter dem Gesichtspunkt der Kosten geführt werden. Also es steht die Frage im Vordergrund, was kostet es die Gesellschaft, hier möglicherweise eine Abhilfe zu schaffen? Und da wird leider häufig genug verhältnismäßig kurzfristig argumentiert. Was man nicht sieht, und auch da gibt es Untersuchungen, wie lohnend es sein kann, etwa im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der Ehe- und Lebensberatung, Mittel zu investieren, und zwar auf lange Sicht. Um das Ihnen an einem Beispiel zu erläutern, es gab vor einigen Jahren in Berlin eine Studie zum Thema der Schuldnerberatung. Auch die Schuldnerberatung, das wissen wir auch aus Bayern, die kostet natürlich Geld. Die Berliner Studie hat allerdings nachgewiesen, dass jeder Euro, den ich in die Schuldnerberatung hineinstecke, mir später bei den Ausgaben der öffentlichen Hand 2 Euro spart. Also jede Form der Beratung, jede Form der Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, von sogenannten problematisierten Lebenszusammenhängen, ist letztlich eine Investition in die Zukunft.
Es wurde ja einst die Hartz-IV-Gesetzgebung, die Agenda 2010, eingeführt. Mit dem Begriff des Förderns und Forderns beabsichtigt war damit vor allem zu verhindern durch entsprechende Angebote, aber auch, sagen wir mal, mehr oder weniger sanften Zwang zu verhindern, dass sich Leute auf der einen Seite auf der berühmten sozialen Hängematte ausruhen, die ich allerdings in dieser Republik bislang noch nicht gesehen habe, und auf der anderen Seite, dass auch Angebote gemacht werden, damit Leute nicht stetig zu Empfängern von sozialen Transferleistungen werden. Wir haben jetzt 2010. Sind Leute eher kürzer oder länger arbeitslos?
Da lassen Sie mich jetzt eine Sekunde über diese Bilanz nachdenken. Sie haben natürlich recht. Die große Überschrift über Hartz IV war fordern und fördern. Unser Eindruck nach 5 Jahren Hartz IV ist der, dass bedauerlicherweise der Aspekt des Forderns nach wie vor von Anfang an ganz klar im Vordergrund stand. Wenn Sie die Sparvorschläge der Bundesregierung genauer betrachten, die jetzt vor 8 Wochen etwa vorgestellt wurden, dann ist auch hier weniger das Fördern als vielmehr das Fordern im Vordergrund. Es ist sogar so weit angedacht, dass man die entsprechenden Maßnahmen, Umschulungsmaßnahmen und so weiter in die Kompetenz der jeweils örtlichen Argen legt. Und da sehen wir die Gefahr, dass es zu einer Willkür kommt, was die Bewilligung von Maßnahmen angeht. Und das ist nach wie vor ein großes Problem, dass wir hier mehr auf der Forderung als auf der Förderungsseite verbuchen müssen. Die Frage der langfristigen Perspektive von Langzeitarbeitslosen, da ist unser Eindruck der, dass sie angesichts der Wirtschaftskrise der letzten 1,5 Jahre, aber auch angesichts der Arbeitsmarktentwicklung insofern eine leichte Entspannung haben. Aber leider wächst, das muss man auch sagen, leider wächst natürlich massiv der Niedriglohnsektor, und das ist der Bereich, wo wir viele Menschen sehen, die aus diesem Bereich der SGB-II-Leistungen kommen. Also das Problem ist natürlich, dass die ganzen Langzeitarbeitslosen, dass wir hier in der Regel mit Menschen ohne oder nur mit einer sehr geringen Ausbildung zu tun haben. Die zu vermitteln ist natürlich unheimlich schwer, und die profitieren, unter Vorbehalt muss man jetzt sagen, profitieren von der Arbeitsmarktentwicklung der letzten 1,5 Jahre und eben von dem enormen Anwachsen des Niedriglohnsektors.
Sind dann eben aber in prekären Arbeitsverhältnissen, wo sie aufstocken müssen, ne?
Ganz genau. Also das ist nämlich die Frage, ob das tatsächlich so ein Segen ist. Wir haben eher den Eindruck, dass es hier zu einer Verschiebung letztlich kommt. Also raus aus den SGB-II-Leistungen oder aus den kompletten SGB-II-Leistungen hin zu einer ganz, ganz schlecht bezahlten Arbeit mit Aufstockungsleistungen.